Deutschlandfunk Kultur. Politisches Feuilleton.
Die Frage, wie man mit den ehemaligen IS-Kämpfern umgeht, steht ungelöst im Raum. Die europäischen Länder sträuben sich gegen die Rückkehr ihrer eigenen Staatsbürger. Man will sich den Terror nicht ins Haus holen. Das ist eine falsche Perspektive, sagt der Islamwissenschaftler und Publizist Fabian Goldmann. Die IS-Kämpfer könnten nicht nur ein Problem werden, sie sind schon eines. Und zwar eines, das Deutschland exportiert hat.
Wann haben Sie sich eigentlich zuletzt von deutschen Terroristen distanziert? Zum Beispiel von Robert B. Der Ex-Bundeswehrsoldat aus Solingen hat mutmaßlich bei einem Selbstmordattentat Anfang 2014 50 Menschen mit in den Tod gerissen. Oder von Yannick N. Der junge Freiburger steuerte wahrscheinlich im Jahr 2015 einen mit 1,5 Tonnen Sprengstoff beladenen LKW in eine Menschenmenge und nahm so Dutzenden Personen das Leben. Oder von Yamin A. Im Sommer 2015 tauchte im Netz ein Video auf, das zeigte, wie der ehemalige Telekom-Azubi aus Königswinter 2 gefesselten Soldaten in den Kopf schoss. Oder. Hauptsache, nicht bei uns. Dies scheint auch dieser Tage wieder die Maxime zu sein, wenn Politiker und Öffentlichkeit über den Umgang mit deutschen Terroristen diskutieren. Von potenziellen Bedrohungen und Anschlagsgefahren in Deutschland liest man dann. Vom ganz realen Terror, den Deutsche in den vergangenen Jahren über die Menschen in Syrien und Irak gebracht haben, hört man hingegen kaum. Ein Terror, der kaum deutsche Opfer, aber umso mehr deutsche Täter kannte. 1050. Das ist laut Bundesinnenministerium die Anzahl der Dschihadisten, die in den letzten Jahren die Bundesrepublik in Richtung Nahost verlassen haben. Es wird schwer, sich ein umgekehrtes Szenario überhaupt auszumalen. Was wäre wohl los, hätte es nur ein Bruchteil arabischer Terroristen geschafft, bei uns Anschläge zu begehen? Europas Muslim-Ban? Überwachungsstaat auf NSA-Niveau? Die CSU stünde womöglich am linken Ende des politischen Spektrums und auf Twitter würde Trump deutsche Migrationspolitiker zur Mäßigung aufrufen. Der deutsche Terror in Nahost kommt hingegen seit Jahren ganz ohne Sondersendungen, politische Debatten und Distanzierungsforderungen aus. An fehlendem Wissen liegt das nicht. Von ganzen Einheiten des IS, in denen kein einziger Kämpfer Arabisch spreche, berichten syrische, irakische und kurdische Soldaten schon seit Jahren. Von Aleppo über Raqqa bis Mosul haben Aktivisten und Politiker immer wieder darauf hingewiesen, dass viele der schlimmsten Mörder in den Reihen des IS Europäer sind. Interessiert hat das hier kaum jemanden. Dabei dienten Deutsche dem Islamischen Staat nicht nur als willenloses Kanonenfutter, wie es oft dargestellt wird. Viele haben seinen Terror mitgeprägt. Wie Martin L., der derzeit in kurdischer Haft sitzt. Der Schweißer aus Sachsen-Anhalt soll sich vom Folterknecht bis zum Geheimdienstler mit Kontakten bis in die Führungsspitze der Terrororganisation hochgearbeitet haben. Oder Reda S., der Prediger aus Berlin-Charlottenburg soll dem IS in Mosul als Bildungsminister gedient haben. Oder der Berliner Ex-Rapper Dennis Kuspert, der zu den wichtigsten Personen in der IS-Medienorganisation Al-Hayat gehörte. Oder. Natürlich entstand der Islamische Staat nicht in deutschen Fußgängerzonen. Zur deutschen Verantwortung gehört aber auch, dass Politiker und Behörden lange wegschauten, solange nur die Täter, aber nicht die Opfer Deutsche waren. Behörden wissen und wussten erschreckend gut Bescheid über die Radikalisierung deutscher Islamisten. Ein Großteil der späteren IS-Kämpfer war polizeibekannt, stand auf Gefährderlisten oder hatte wegen islamistischer Straftaten bereits Haftstrafen verbüßt. An der Ausreise gehindert wurden sie oftmals dennoch nicht. Die Gefahr, die von deutschen Terroristen ausgeht, interessierte Politik und Öffentlichkeit erst dann wieder, als ihre Einreise drohte.